liebe Gäste unseres Podcasts Kultur in der Destille. Wir sind wieder da. Unsere Winterpause ist krankheitsbedingt leider länger geworden als ursprünglich geplant. Das bedauern wir sehr. Jetzt sind aber alle wieder fit und an Bord und es kann hoffentlich wie gewohnt weitergehen. Die letzten Monate waren auch sehr schwer. Corona ist zum Teil in den Hintergrund getreten und der Ukraine-Russland-Krieg hat einen großen Schrecken erzeugt bei Menschen weltweit. Von Aggressionen bis hin zu Sprachlosigkeit sind wir sehr verschieden unterwegs. Ob und wie diese Dramatik in den nächsten Gesprächen einen Platz erhalten wird, bleibt abzuwarten. Heute hören Sie das Interview mit Walli Bücker, Kontrabassist, Komponist und Produzent, der nicht nur an goldenen Schallplatten bzw. CDs beteiligt war, mit Größen wie Daisy Dee, Weather Girls und Jill Ufarim, sondern in vielen Formationen mit anderen großen Namen spielt und spielte, wie auch an Theaterbühnen in Oberhausen, Jena und Saarbrücken unterwegs ist. Wir sprachen Ende letzten Jahres miteinander. Walli ist nicht nur vielseitig und entspannt, sondern auch unglaublich bescheiden. Seine Erfolge dimmt er gerne herunter und es wirkt nicht so, als wäre er auf Fishing for Compliments aus, sondern nach einem sehr versöhnlichen Rückblick im Hinblick auf wirklich großartige Erfolge, aber auch Tiefen. Auf unserem Blog finden Sie wieder einmal ein Outtake, welches uns zur Verfügung gestellt wurde, The Whistle Song von und mit Walli Bücker. Mein Name ist Gerda Maybach, Moderatorin dieses Formats, in dem wir uns mit der aktuellen Lebenssituation von Künstlern und Künstlerinnen in Düsseldorf beschäftigen. Nach dem Ende des Interviews erhalten Sie weitere Informationen, zum Beispiel über den nächsten Podcast bzw. Interviewgast, sowie unsere E-Mail-Adresse und möglicherweise auch darüber hinausgehendes. Bitte horchen Sie dort noch kurz rein. Walli Bücker, du bist heute zu Gast in unserem Studio. Das freut mich sehr. Seit deinem Studium an der Clara Schumann Hochschule in Düsseldorf hast du gearbeitet als Kontrabassist, Produzent und Komponist. Zu Beginn machen wir mal einen kleinen Steckbrief. Dein Alter?
64 geworden.
Deine Größe?
1,82 Meter hoffe ich noch.
Wird der Kontrabass an die Größe angepasst?
Ja.
Interessante Information. Geburtsort?
Karst.
Und Wohnort?
Wohnort ist zurzeit Neuss.
Also hast dich nicht so weit entfernt?
Ja, kulturell oder geografisch, ja, bin der Region treu geblieben, ja.
Dein Familienstand?
Ledig, aber in einer festen Beziehung. Wie nennt man das denn? Partnerschaft.
Partnerschaft, genau. Kinder?
Ja, ein Kind, eine Tochter.
Schulabschluss?
Habe ich. Das muss man so ein bisschen staffeln. Also ich habe Realschule gemacht und dann habe ich Fachoberschule gemacht und dann Zivildienst und dann Musik studiert.
Zivildienst wo?
Gemeinnützige Werkstätten in Neuss mit Behinderten gearbeitet.
GBN.
GBN, mit Behinderten gearbeitet. Okay. Hatte auch die erste Behinderten-Big Band da im Haus. Habe ich tatsächlich gemacht.
Die Berufsausbildung ist eben an der Clara Schumann Hochschule.
Robert, Clara ist die Musikschule, Robert Schumann ist okay. Hochschule.
Der erste Berufswunsch als Kind, an den du dich noch erinnerst?
Als Kind, an den ich mich erinnere? Ich würde sagen, bestimmt sowas wie Lokomotivführer Lukas, der Lokomotivführer, eins meiner Lieblingsbücher in der frühen Jugend, Kindheit. Und ansonsten doch vieles unklar. Also ich wusste gar nicht, muss man denn einen Berufswunsch haben? Also ich wollte sicherlich viel erleben als Kind. Und
Pilot, Polizist, also
ja,
Feuerwehr,
so konkret. Aber man träumt sich so in Welten rein. Ja, also verträumt war ich ordentlich, ja, bestimmt.
Ah, okay.
Das habe ich ja dann zum Beruf gemacht.
Das Träumen.
Ja, irgendwie schon.
Dann gibt es auch noch Aliasnamen, die du hast.
Ja, Aliasnamen, ja.
Mhm. Kannst du die mal erläutern und sagen?
Ja, diese Alias-Namen, das spielt auf die Zeit an, wo ich jetzt Musik produziert habe. Im Bereich von Popmusik und Clubmusik. Und da hat es damit zu tun, dass ich fand, Walfried Boecker klingt auf dem internationalen Plattenmarkt nicht unbedingt so wahnsinnig sexy und habe mir dann so ein paar Künstlernamen gegeben. Das fing dann irgendwann an, auch rechtliche Konsequenzen zu haben. Also man hat dann unter dem einen Namen veröffentlicht und dann bei einer anderen Firma unter einem anderen Namen.
Haben die was zu sagen? Junior D-Roll.
Der erste, der dann kam, war MC Bones. Es fing so Ende der 80er, 90er Jahre an. Das war so die ersten frühen Sachen, die mit amerikanischer Clubmusik zu tun hatten. Und da habe ich gedacht, das wäre cool. Und es war auch ein bisschen, um mich selber dahinter zu verstecken, weil dann wusste keiner, wer das ist. Und ich konnte das anonym durch die Welt tragen.
Warum wolltest du dich verstecken?
Ja, weil ich für bestimmte Firmen gearbeitet habe und das bei einer anderen Plattenfirma veröffentlicht habe. Das hatte wirklich tatsächlich so rechtliche Gründe. Und es ist aber auch völlig legitim, sich Künstlernamen zu geben.
Ja,
also
klar.
Die, es gibt ja Leute, die haben das auch richtig eingetragen. Udo Jürgens oder so.
MC Bones?
MC Bones, ja. Das war der frühe. Junior Deros kam dann später. Und dann hat sich auch dieser Stil geändert, in dem ich gearbeitet habe. Und dann wollte man das Alte nicht aufgeben und das Neue aber trotzdem machen.
Walibi.
Ja, das war tatsächlich so ein Ausrutscher, wo ich tatsächlich mal eine Veröffentlichung selber auch gefrontet habe. Das soll bitte keiner recherchieren, was das war. Und naja, also man merkt schon, es ist so eine Mischung aus Versteckspiel und Spaß und vielleicht auch, um das alles nicht zu sehr an mich rankommen zu lassen. Man merkt auch, in dieser Zeit habe ich eine Musik gemacht, die jetzt tatsächlich zum großen Teil vom Geschäft getrieben war oder von einer Geschäftsidee und das nicht so hundertprozentig die Musik des Herzens war. Die Biografie fängt ja an, den Teil hast du ja ausgelassen. Also ich habe
da
auch
kommen wir gleich
drauf. Ach, da kommen wir noch drauf. Also das ist jetzt, sagen wir mal, so ein mittleres Filetstück, das wirtschaftlich sehr erfolgreich war.
Wie kamst du zur Musik, deine ersten Schritte und die Entwicklung, ich sag mal, zum Vollblutmusiker, kannst du diese mal beschreiben?
Karst war damals in meiner frühen Kindheit ja noch sehr weit weg. Das Autobahnkreuz gab es da noch gar nicht, als ich ein kleines Kind war. Das fing dann erst an und dadurch kam die kulturelle Nähe zu Düsseldorf als Großstadt dann auch auf. Ich bin eher behütet ländlich aufgewachsen und kam dann in die Grundschule plötzlich alles Kinder von irgendwelchen Eltern aus irgendwelchen anderen Städten und kulturellen Zusammenhänge. Und da habe ich deutlich Freundschaften geschlossen zu Leuten, die das andere verkörpert haben. Ob das ein Zufall war, weiß ich nicht. Aber es gab so eine Familie, die war für mich persönlich tatsächlich wichtig in der Zeit, dass die Familie Kölges gewesen, kann man glaube ich so sagen. Sind nicht ganz so unbekannt, vielleicht sogar im Düsseldorfer Kulturzirkus gewesen. Also Hans war Architekt und die Söhne sind beide Musiker gewesen. Frank Kölges ist, glaube ich, noch für viele so ein Begriff, die so in der Musikszene unterwegs waren und Kunstszene. Und ich hatte sehr früh Kontakt zu dieser Familie und das war schon für mich ein ganz ordentlicher Kulturschock. Die hatten Kunst an der Wand, gingen zu Ausstellungen, gingen in Museen, haben Jazzmusik gehört und hatten einen deutlichen Hang zur kulturellen Offenheit, die ich aus so einem kleinen, dörflich-katholisch geprägten Umfeld gar nicht so kannte. Das war wahrscheinlich dieser Nukleus, der dann so irgendwie das Samenkorn, das dann irgendwann in mir gewachsen ist. Da wurde mir doch deutlich gezeigt, dass es irgendwas gibt da draußen in der Welt, was spannend ist und was mich neugierig gemacht hat. Ja, und dann bin ich zu diesen Schulen, die du ja eben aufgezählt hast, so ein schulischer Weg, hat mich dann so ins Soziale, war ja damals ziemlich populär, so in den 70ern war man gerne sozial. Das hat sich ja geändert. Dann gab es ja die 80er und die 90er, da wurde man gerne reich und hat Geld verdient.
Genau.
Und damals war man noch gerne sozial. Und dann habe ich Sozialpädagogik angefangen und habe im Kindergarten gearbeitet, mit Behinderten gearbeitet und so weiter. Und habe dann Zivildienst gemacht, was eigentlich auch jetzt Konsequenz noch so aus dieser schulischen Umfeldbewegung gewesen ist. Und dann hatte ich irgendwie genug vom Sozialen. Und da hat das doch angefangen mit der Musik wichtig für mich zu werden. Also schon in der Zeit mit Freundesbands hat man dann so die ersten Bands zusammen gemacht. Und
Dein erstes Musikinstrument, wann war das?
Ganz spät bin ich tatsächlich zur Musik gekommen. Früher habe ich eher Fußball gespielt, war jetzt auch cool.
Kleiner Ballack.
und dann habe ich, glaube ich, als allererstes Gitarrenunterricht gehabt. Und da gab es so einen aus meiner Sicht damals greisenhaften Musiklehrer, der mit mir so klassische Gitarre gemacht hat. Und das ging aber tatsächlich nicht so richtig los. Und dann hatten wir einen Freundeskreis und da war tatsächlich eine E-Bass-Funktion. Also da spielten auch welche schon so E-Gitarre und es gab ein Schlagzeug und so alles, wie man sich das so vorstellt im Proberaum. Und dann bin ich beim E-Bass gelandet und war irgendwie ganz stolz darauf, irgendwie so ein paar Stücke auf dem E-Bass mitspielen zu können. Und dann entwickelte sich dann so weiter, dass ich dann im Zivildienst erst schon relativ spät mir das Geld verdient habe, um mir überhaupt einen Kontrabass zu kaufen. Das dauerte ja auch alles so seine Zeit. Das Elternhaus war jetzt nicht so wohlhabend. Also die konnten nicht sagen, hey, du willst das machen, dufte hier, stellen wir dir mal ein Klavier und hier hast du deinen. Die Verhältnisse waren auch in den 70ern noch nicht so richtig. Da war nicht an jeder Musikschule irgendjemand, der sich mit Popmusik und Jazz auskannte, sondern es war noch sehr konservativ klassisch geprägt. Da musste man dann schon gucken, wo man so Informationen herbekam, weil das Internet ja auch noch nicht erfunden war.
Aber auf den Kontrabass bist du vom E-Bass.
Ja, genau. Das war dann so eine Entwicklung, dass ich dann schon E-Bass zwar irgendwie cool fand, aber Kontrabass auch und der Jazz mich so interessiert hat. Und das war dann so eine musikalische, kann man sagen, so eine musikalische Entwicklung auch so dahin. Und dann habe ich in Düsseldorf meinen ersten Lehrer gefunden. Da bin ich dann immer mit dem Fahrrad hingefahren.
Mit dem Kontrabass
auf. Nee, ganz so schlimm ist nicht. Aber Reinhard Glöder war mein erster Lehrer, mein Basslehrer. Der ist auch nicht unbekannt in Düsseldorf. Und da hat jemand so einen ganz netten, liebevollen Film über ihn gemacht, so eine Dokumentation. Ja, dann habe ich gleichzeitig Klassik gelernt, parallel dazu. Hatte ich dann noch einen anderen Lehrer, einen Orchestermusiker. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht und geschafft. Ich konnte genau 3 Stücke und 3 am Klavier. Wenn ich so überlege, hatte ich dann doch ein großes Glück, da die Aufnahmeprüfung zu schaffen. Ja, und dann habe ich Musik studiert hier in Düsseldorf.
Aber warst vorher schon in Bands aktiv? Und
eigentlich parallel die ganze Zeit. Man konnte damals noch nicht so richtig Jazz studieren. Es gab einen Studiengang in Bern. Es gab was in Graz. Und es gab natürlich die großen Hochschulen, Berkeley oder so, also in den USA. Aber da fehlten, wie gesagt, die finanziellen Möglichkeiten. Das war überhaupt nicht denkbar.
Welcher deiner Lehrer, Gefährten, kurzum Musiker, haben dich am meisten inspiriert?
Also muss ich sagen, für mich war ganz wichtig diese Familie Kölges. Ne? Das war bestimmt für mich ein wichtiger Einstieg in die Art und die Energie, die man in Musik sucht und findet, wenn man sie dann sucht und findet. Und also die waren bestimmt wichtig. Und später ist das Lehrer, die wichtig waren. Reinhard Glöder war unbedingt wichtig für mich. Den fand ich so, der wusste einfach unheimlich viel und konnte auch mir wirklich gute Sachen beibringen. Und ansonsten kann ich das schwer sagen, weil ich ein Nomade war, was die musikalischen Stile angeht. Und da wechseln die ständig und dann nimmt die Bedeutung dann auch wieder ab. Also es gab sicherlich musikalische Vorbilder, die man so hatte. Da gibt es dann viele, die jetzt mit dem Kontrabass zu tun haben. Aber es gab auch viele, als ich dann hinterher Clubmusik gemacht habe, die jetzt im Produzieren-Bereich sind. Da würde ich jetzt gar nicht so eine Latte von Namen nennen. Es ändert sich. Wöchentlich, täglich.
Ja, Corona seit nahezu 2 Jahren. Kannst du die Auswirkungen der Pandemie auf dein doch sehr umtriebiges Musikerleben beschreiben?
Wie für jeden war das für mich ja auch eine Vollbremsung. Also ich hatte gerade noch eine Tour fertig bekommen. Damals mit dem Hendrik Mörkens, da waren wir 10, 12 Tage so am Stück unterwegs. Und dann hieß es schon, oh, da ist dieses Komische. Und dann haben wir es gerade noch fertig gekriegt. Und dann gab es noch so 2, 3 Jobs hinterher. Und dann war plötzlich von einem Tag auf den anderen war Schluss. Und ja, am Anfang, ja, wie bei jedem. Am Anfang denkt man, naja gut, in 6 Wochen ist der Spuk vorbei. Und dann denkt man, na gut, im Sommer ist der Spuk vorbei. Und dann merkt man, okay, ist jetzt doch irgendwie blöd, langsam, das kommt kein Geld mehr rein. Und dann stellt man so Förderanträge. Und dann kam sofort das Geld. Ja, toll. Und dann stellt man irgendwie fest, okay, ich habe keine Betriebskosten. Und dann habe ich es jetzt dieses Jahr eigentlich wieder zurückgezahlt, bis auf 2.000 Euro, die dann übrig geblieben sind. Und dann hat man so im Laufe des Jahres, hat man dann nochmal einen Projektförderantrag gestellt. Ja, und jetzt gerade hatte ich auch nochmal den Gedanken kurz, ob ich nochmal sowas mache. Aber ich bin so ein bisschen ermüdet dieser Antragspoesie, diesem Blödsinn, den man da... Eigentlich will man seine Musik machen, seine Projekte machen. Und da muss man halt irgendwas erfinden. Es kommt mir immer so ein bisschen illegal vor. Man macht irgendwas. Gut, also eine Menge Kollegen haben jetzt CDs aufgenommen und haben sich da einen Teil von bezahlen lassen. Eine Flut von CDs, die keiner hören will. Also,
aber wieso illegal?
Ich komme mir wie so ein Hochstapler vor dann. Also man macht irgendwas, was ja gar keine Relevanz hat für niemanden. Also jetzt, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, der jetzt da hehre Ziele hat und irgendwas. Aber für mich ist das immer so, dass ich mir irgendwas aus den Fingern sauge. Ich sauge mir irgendwas aus den Fingern, schreibe dann irgendwas und dann wird's, und dann muss ich das auch noch machen. Ist beides nicht schön. Ach, ich weiß es nicht. Nee, ich will das gar nicht miesreden. Das ist für viele ist es wichtig. Für mich nicht ganz so wichtig. Ich weiß auch fürs Theater gearbeitet. Da durfte man dann proben und hatte auch einen Zeitraum bezahlt gehabt und durfte dann nur nicht aufführen. Ist auch.
Du warst in deinen drei Tätigkeiten unterwegs mit und oder für Wilton, Gaynor, Helge Schneider, Christoph Schlingensief, Lilo Wanders, Gilles Ufarim, spielst mit Matteo Raggi,
ja.
Gregory Gene, Henrik Mörkens und Romano Schubert Quartett und bist auf vielen Festivalbühnen unterwegs. Des Weiteren bist du auch als Komponist und Produzent an den Theaterbühnen Düsseldorf, Jena und Oberhausen tätig?
Ja, also Düsseldorf habe ich nur gespielt, Musik.
Okay.
In Oberhausen habe ich viele Produktionen gemacht, also das nennt sich immer hochtrabend musikalischer Leiter. Das heißt, also in dem Fall habe ich dann immer die Musik geschrieben und das auch dann vor Ort einstudiert und mit den Schauspielern und so. Und das sind immer schöne Sachen, weil das ja ein Projekte sind, die so über mehrere Wochen gehen und sehr intensiv sind und man ausschließlich eine Sache macht und ganz fokussiert ist. Und das ist so ein anderer Alltag für mich als jetzt mit Bands spielen. Da spielt man ja oft heute mal da und morgen mal da und dann wechselt das so. Das ist irgendwie toll. Jena war auch schön, da habe ich zwei Produktionen gemacht und jetzt gerade habe ich fürs Staatstheater Saarbrücken eine Produktion gemacht. Die ist jetzt im Januar abgespielt. Die ist bis Dezember gelaufen. Und das war das Weihnachtsmärchen.
Wie schaffst du das alles?
Ja, da war jetzt eine Produktion.
Gibt's in welchem Ausmaß bist du denn in der jeweiligen Sparte unterwegs? Kannst du das so?
Nee, das kann ich überhaupt nicht sagen. Und das ist auch, leider gibt es da keine Kontinuität. Und Corona, auch da macht Corona die Dinge unheimlich schwierig, weil wir haben eigentlich Produktionen geplant. Aber bei den Theatern gibt es ja ganz andere Zyklen. Da reden wir ja jetzt über die Spielzeiten und dann wechselt unter Umständen die Intendanz. Das heißt, man hat dann eventuell Planungen gehabt für dieses Jahr. Die können jetzt nicht realisiert werden, weil aus dem letzten Jahr noch so viele Dinge nicht da sind. Dann ist aber im übernächsten Jahr wechselt dann schon der Schauspieldirektor oder die Leute, die mich zum Teil engagieren, sodass sich dann Dinge in Luft auflösen, die man mal so am Horizont gesehen hat, ist nicht so leicht. Also ist jetzt auch egal, dann mache ich halt was anderes. Es ist halt so, wie es kommt. Also das ist unplanbar. Diese Form der Existenz muss man halt ertragen können.
Da hast du auch keine Existenzängste. Du bist ein wahrer Künstler.
Ich würde das nicht dem Künstler gut schreiben, sondern sagen wir mal der so wirtschaftlichen Gelassenheit. So. Also ich bin ja jetzt nicht mehr ganz so jung, habe ich dann wahrscheinlich vernünftig wie der solide Kaufmann irgendwie dafür gesorgt, dass ich jetzt nicht ganz panisch sein muss, wenn mal irgendwas nicht läuft.
Auch Rentenversicherung eingezahlt.
Sowas, alles so ganz brave, Dinge habe ich gemacht in meinem Leben.
Bist du zufrieden mit dem, was du erreicht hast? Oder gibt es noch Ziele, Träume?
Nein, nö, ich bin da schon zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Ich schreibe mir das ja gar nicht selber auf die Fahnen. Ich glaube, das passiert einem so. Ich habe irgendwas gemacht und manchmal war man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und haben sich Dinge ergeben. Und manchmal funktioniert irgendwas nicht. Da habe ich jetzt mehr Gelassenheit. Ich bemühe mich, dass bestimmte Dinge funktionieren, aber manchmal geht's nicht. Da läuft's nicht. Kann man es auch nicht erzwingen. Und klar, wäre schön, wenn jetzt nochmal eine Theaterproduktion reinkommen würde, aber im Moment habe ich jetzt keine. Und die Dinge haben sich jetzt für dieses Jahr leider alle in Luft aufgelöst. Und was weiß ich, was im Sommer wird, keine Ahnung. Also irgendwas wird schon passieren.
Es klingt so, als würde das einfach alles so geschehen, aber du hast doch auch eine gewisse Selbstwirksamkeit, sag ich mal.
Ja,
du bist doch ein aktiver Mensch.
Das stimmt, ich mache ja auch irgendwas. Aber wie gesagt, manchmal klappt es und manchmal nicht. Und ob jetzt gerade, weil wir jetzt gerade beim Theater waren, da ist die Schauspielsituation jetzt so, dass in diesem Jahr leider das Stück dann nicht für mich stattfindet. Dann nehme ich das so hin. Und auch da müsste man jetzt wieder erklären, wie ist denn die Welt am Theater? Und dann merkt man, es ist nicht einfach so, ich kann mir nicht irgendein Theater aussuchen, sondern es gibt immer Personen und Leute, mit denen ich arbeite. Es gibt Regisseure, die mit mir arbeiten. Und da gibt es jetzt nicht unendlich viele, sondern es gibt nur ein paar. Und dann hängt es immer daran, haben die eine Inszenierung da und dort? Ist da an dem Haus so viel Etat da, dass die sich einen externen Musiker leisten können? Und passt das Stück überhaupt? Braucht man für das Stück wirklich so viel aufwendige Eigenproduktion? Oder reicht es, wenn der Regisseur sich irgendwie ein paar CDs zusammensucht und die mitlaufen lässt? Also wie aufwendig betreibt man das? Das hängt von so vielen Sachen ab. Ganz schwer zu sagen. Ist immer schön, wenn es eine Kontinuität gibt. Gab es in Oberhausen, habe ich 4 oder 5 Produktionen gemacht, so über die Jahre. Und gab es in Jena, da hat dann wieder die Intendanz gewechselt, dann kommt wieder neuer Besen, neue Leute. Jetzt in Saarbrücken habe ich 2 Produktionen gemacht, ist auch schön, aber auch da deutet sich eine Zeitenwende an und dann steckt man halt nicht mehr drin. Dann kann man hoffen, dass irgendjemand anders einen sieht, aber auch da ist die Situation mit dem Alter, ich will da jetzt gar nicht mit kokettieren, aber es ist einfach so, die jungen Regisseure kommen, die sind alle irgendwelche 30 und irgendwas. Was wollen die mit so einem alten Sack? Also das ist dann immer so, es sei denn, die wollen jetzt ganz gezielt irgendwas haben, wofür die mich dann kennen. Aber dann ist auch in dieser Welt der Theater, bin ich jetzt nicht so auf Werbetour. Man müsste dann ständig rumfahren und sich auf den Premieren zeigen und hey, wir müssen noch mal, kann man so oder so sehen. Also ich mache das jetzt jedenfalls nicht.
Okay. Clubauftritte und Tourneen haben dich durch ganz Europa, ich glaube auch manchmal darüber hinaus geführt.
Nee, nicht wirklich darüber hinaus. Ich bin ganz eurozentristisch.
Okay, also, aber hast du schon besetzt.
Europa habe ich. Ach, es gibt auch noch ein paar Flecken, wo ich nicht gespielt habe. So ist das nicht.
Du bist ein prominenter Sideman. Gastmusiker heißt das, habe ich gelernt, der seit vielen Jahren mit der Prominenz auftritt. Seit 2000 könntest du auch in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen werden. Wäre das erstrebenswert, wenn es das für Jazz gäbe?
Weiß ich nicht, ich habe so viel Respekt vor den tollen Musikern, die da auf der Welt unterwegs sind. Also ich sehe mich da nicht so. Ich habe da, glaube ich, eine relativ realistische Einschätzung meiner selbst. Also ich glaube, das ist alles ganz ordentlich.
Und was deshalb, du machst, ist ganz ordentlich.
Was ich mache, so im Rahmen. Ja. Aber es gibt so hervorragende, tolle Kollegen. Also ich würde mich da auch nie auf Augenhöhe sehen oder so. Also ich spiele ja gelegentlich mit den tollen Leuten. Und dann weiß ich das zu schätzen. Ich habe jetzt gerade am Montag in Freiburg gespielt mit Harry Allen. Das ist so ein amerikanischer Saxophonist. Ja, es ist einfach, man spielt mit dem und denkt die ganze Zeit, wow, ist das großartig, was der da macht.
Ja, aber der will dich ja auch haben.
Ach, das sind so Zufälle. nein, wirklich. Das ist wirklich, dann es ist ja, man ist ja als Jazzmusiker oft in so einem Netzwerk und dann hängt es oft an Terminen. Also ich bin gerne als Sub gebucht. Das heißt also, die wissen, wenn sie mich anrufen, ich komme da schon irgendwie zurecht. Und dann mache ich hier und da mal einen Job oder so, aber der spielt in Europa, glaube ich, mit 3 verschiedenen Bands. Also da bei dem Projekt spielt Herr Schieferdecker zum Beispiel.
Als Kontrabassist.
Kontrabassist, toller Kollege auch, ja. Und ich freue mich dann immer, wenn ich angerufen werde, weil dann irgendwelche Terminprobleme dazu führen, dass man in so Bands ist. Also so ist es mehr.
Gibt es Länder in Europa, die dich besonders begeistert haben?
Länder, die mich begeistert haben? In welchem Sinne? Musikalisch, oder?
Von der Landschaft her, von den Menschen her. Auffassungsgabe für Musik oder auch Leidenschaft. Was erlebst du da in den verschiedenen Ländern? Spanien, Italien?
Nein, es sind immer die persönlichen Erfahrungen mit der Musik. Es gibt einfach wahnsinnig viele tolle Musiker in Europa. Und jetzt im Jazz ist es ja so, der kämpft ja unheimlich um seine Wertschätzung, auch in der Wahrnehmung. Ich merke zum Beispiel, ich spiele mit italienischen Musikern und man merkt doch, dass die Kultur in Deutschland stärkeres Fundament der Förderung hat. Also das ist zum Beispiel in Ländern wie Italien, wenn ich das so wahrnehme von den Kollegen, deutlich schwieriger. Da ist die Unterstützung sehr viel geringer. In der Schweiz verdienen sie alle besser.
Also die Jazzmusiker.
Da sind die Clubjobs unheimlich gut bezahlt. Also, aber was soll ich dazu sagen? Nee. Es sind immer die Einzelpersonen, es sind immer die Musiker. Mhm. Und tolle Städte, klar, Wien oder so. Ich war 3 Tage in Wien, das ist schon eine tolle Stadt und war aber jetzt mit Musikern hier aus Deutschland da.
Und wie ist das Publikum? Gibt es da verschiedene Sorten?
Ich weiß es nicht. Nö, da kann ich mich jetzt nicht so...
Also in der Destille sind die Menschen ja auch sehr leidenschaftlich.
Da sind sie leidenschaftlich und leidensfähig. Ich sage jetzt nicht, warum.
Das kannst du mir nachher noch mal erzählen. Okay. Was sind so im Rückblick die Highlights in deiner beruflichen Vita?
Musikalisch fand ich früher wahnsinnig aufregend. Ich habe 2-mal auf dem Moers-Festival gespielt. In früher Jugend habe ich ja sehr viel avantgardistische Musik gemacht. Und das fand ich schon irgendwie toll mit den ganzen durchgeknallten internationalen Musikern.
Also Free Jazz,
ja,
sozusagen.
So. Und da war Moers schon eine Instanz und das war schon so ein Ritterschlag. Und bei den Clubsachen, ja, fand ich natürlich toll, in England zu sein, da Fernsehshows zu machen. Es gab so in den 90ern solche Kultproduzenten, Stock Aitken Waterman, das waren so 3, die hatten dann, ich würde mal sagen, 50% der Charts haben die produziert. Die hatten von Kylie Minogue bis Rick Astley oder alles, was so einen Sound und einen Namen hatte, wir haben die fabrikmäßig produziert und die waren so eine Riesengröße. Und dann habe ich auch eine Produktion gemacht in Deutschland mit einer Künstlerin und die ist dann auch da in der Fernsehshow gewesen und dann hat man dann Leute da, Pete Waterman, kennengelernt und das fand man dann damals irgendwie toll. Heute denke ich auch, dass das bröselt im Rückblick immer so, weil man denkt, ach, das war irgendwie lustig. Ja? Oder in amerikanischen Charts aufzutauchen oder so, das sind dann auch so lustige Begebenheiten oder mit irgendwelchen Leuten zu tun zu haben, die was mit Baywatch zu tun haben. Und da hatte ich immer so Berührungspunkte mit. Und dann findet man das in der Zeit irgendwie cool, weil das so große Namen sind. Aber das verblasst. Also das ist ja auch schon wahnsinnig lange her. Das hat mit meinem heutigen Alltag überhaupt nichts zu tun.
This Beat is Technotronic.
Ja.
Mit einer Coverversion.
Ja, genau.
Was du gemeinsam mit Daisy D 1990 in den Top 20 der deutschen und österreichischen Charts.
Das war so diese Zeit. Also das war so die erste wirklich internationale Chartplatte, die ich dann gemacht habe. Und die, ja, da war ich dann auch in England. Diese Fernsehshow hieß The Hitman and Her. Das war Pete Waterman und noch so ein Encore-Mädel, die dann diese Fernsehshow gemacht haben. Und wenn man in bestimmten Fernsehshows noch aufgetreten ist, dann hat es danach einen unheimlichen Boost Verkäufen gegeben. Und dann ist Daisy damals durch USA getourt oder ist durch Russland getourt oder ist durch ganz Europa getourt oder so. Also es war ein sehr großer Erfolg. Dann haben wir danach noch einen Titel gemacht. Damals gab es Vanilla Ice, das war so Ice, Ice Baby und so weiter. Also muss man alles nicht wissen. Und dann hatte der auch einen Kinofilm und dann haben wir einen Titel in diesem Kinofilm gehabt. Es fühlte sich dann in der Zeit schon alles ganz dufte an.
Goldene Schallplatten als Musikproduzent hast du ja auch mit Daisy D,
ja.
Gilles Ufarim und
Declan, das war die letzte.
Erreicht. Ja. Was ist das für ein Gefühl?
Gar keins. Also, nein, man müsste das jetzt... Das ist so eine Projektionsfläche für jemanden, der so jetzt nicht weiß, was das in Wirklichkeit bedeutet. Dann denkt man, wow, goldene Schallplatte. Und es ist aber, jeder hat so eine eigene Geschichte. Ne? Die ersten waren noch irgendwie ganz, ganz toll. Aber mit Gil Ofarim war das so, Das ist dann auch noch Bestselling Foreign Artist in Südkorea gewesen. Dann hat man da unglaubliche Summen, Mengen verkauft. Damals ja noch wirklich CDs.
Ich will ja jetzt gar nicht so viel über die... Hat sich ja schon gerade so angehört, das war ein gutes Gefühl. Aber hinterher
nicht mehr. Man müsste jetzt so aus dem Nähkästchen plaudern. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass das besser klingt, als es ist. In Wirklichkeit ist da wahnsinnig viel Business dahinter, sind unheimlich viele Manager, unheimlich viele Rechtsverträge, unheimlich viele Anwälte.
Die alle damit verdienen und
auch. Man hat kompliziertes Ding am Bein. Und ich habe da ja auch nicht das ganze Album gemacht, sondern damals ging das schon los, dass man nicht mehr als Produzent das Album bekommen hat, sondern man musste, wie bei der Werbung, in so eine Competition rein. Also das heißt, man hat Layouts machen dürfen, um überhaupt in der Competition zu sein, um dann hinterher am Album produzieren mitmachen zu können. Und dann hatten wir das Glück, dass wir zwei Titel machen dürfen für das Album, kann man jetzt so sagen. Aber dieser ganze Prozess und Weg ist dann so lang und dann
klingt sehr kompliziert und anstrengend.
Ja, das ist unglaublich mühsam. Also gut, mit Gil war auch noch ganz okay, weil da war wirklich auch noch Etat da. Dann haben wir in München aufgenommen, die Weather Girls haben wir auch gemacht und so weiter. Also es gab so ein paar, die waren dann auch in deutschen Charts.
Ja, es waren so viele Namen, ich konnte nicht alle aufzählen.
Nee, aber Weather Girls kennt man noch so. Und unterm Strich ist es relativ enttäuschend, wenn man weiß, wie viel Arbeit man reingesteckt hat. Dann heißt es hinterher Goldalbum und dann ist das nicht so wahnsinnig golden, was dann auf dem Konto landet. Der Aufwand und das, was man macht, ist, von den früheren Alben war das deutlich lukrativer. Und das ist so ein allgemeiner Trend gewesen, der so in den 2000er Jahren so in das ganze Musikbusiness so reinkam. Es wird alles ein bisschen tougher, weil diese Kopiererei, die ja damals noch so zum Teil illegal war und die führte dazu, dass die Verkäufe unheimlich runtergingen, das ganze Business unheimlich runterging. Und das ist ja auch der Grund, warum ich aus dem Bereich komplett ausgestiegen bin. So 2005 habe ich, glaube ich, mein Studio dicht gemacht und hatte schon davor so eine Phase, wo ich auch keine Lust mehr hatte auf das Business. So.
Das Produktionsbusiness.
Ja, weil das ist nur noch ein Geschäft gewesen und zu viel mit Anwälten, zu viel, zu hohes Risiko, zu viel Vorproduktionen, die nicht honoriert wurden. Mit so viel Risiko, ich wollte das auch an einem bestimmten Punkt nicht mehr.
Das heißt, du spielst lieber, stehst auf der
Bühne ich hab jetzt sozusagen
komponierst.
Genau, ich habe die Persönlichkeit gewechselt. Ich bin also quasi da mal raus in die große, weite Welt. Und es gibt ja da auch sehr viele, die da eine Erfolgsgeschichte ein Leben lang draus machen. Und bei mir war das aber dann nicht mehr so. Und so ist das mit der Zeit, dieser Zeitgeist oder dieses Phänomen. Da waren die lustigen Jahre waren dann vorbei. Und das wurde alles schwieriger. Und das gipfelt ja heute in dieser ganzen YouTube, Spotify und sonst wie Welt. Also das ist ein komplett anderes Business. Da muss man ganz anders mit Musik umgehen. Und dann habe ich irgendwie auch zum dritten Mal mein Studio umgebaut und so und mit enormen Investitionen. Und dann kam so ein Punkt, wo ich dachte, ich habe da gar keine Lust mehr drauf. So wie Max Eberl jetzt gerade bei Borussia Mönchengladbach. Ich hab keine Lust mehr. So, dass man sagt, nee. Und dann habe ich gesagt, ich will irgendwie wieder was machen, wo ich auch Spaß habe am Musik machen. Und ich habe doch mal Kontrabass gelernt, ich habe da so mal studiert. Und dann habe ich da wieder angefangen.
Und Musikpädagoge.
Auch noch ein Staatsexer. Genau.
Ja, aber als Musikpädagoge bist du nicht unterwegs.
Nee, tatsächlich nicht. Früher wollte ich es nicht, weil ich habe das Examen ja gemacht, so richtig brav, auch für meine Eltern, weil die mir so viel Vertrauen entgegengebracht haben, dass die gesagt haben, ja, wenn du meinst, dass du Musik studieren willst, willst nicht erstmal was Vernünftiges lernen und dann kannst du auch immer noch Musik machen. Und als ich dann gesagt habe, nee, ich möchte das aber studieren, dann haben sie, die haben das nicht wirklich verstanden, was ich da gemacht habe, aber haben wenigstens gesagt, ja, wenn du meinst, dann mach das doch. Und so ein bisschen war das so, also das Examen, ich wusste, dass ich damit eigentlich nichts anfangen will, aber habe dann gedacht, komm, jetzt mache ich das auch fertig.
Also sehr disziplinierend.
Ja, nun, muss ja schon sein. Also die Examensarbeit ging aber über Maurizio Kagel und John Cage. Ich habe dann auch mit Maurizio Kagel zusammengearbeitet. Da gibt es so ein WDR-Hörspiel, das heißt 1984, George Orwell. Mhm. Und das war noch so richtig aufwendig produziert eben mit diesem ganzen Hörsaal. Und da hatte ich so Interviews und hatte mir so Theorien überlegt mit Cage und Kagel. Was natürlich, das führt jetzt zu weit. Aber lustig.
Naja, auf jeden Fall hast du die dann offensichtlich mit Leidenschaft auch gemacht, diese Arbeit.
Ja, ich hatte so diese jugendliche Überheblichkeit, dass man irgendwie große Visionen hat. Und das versteht keiner, der das jetzt hört, glaube ich. Ich muss das mal so ein bisschen eindampfen.
Kagel und Cage. Was ist daran nicht zu verstehen?
Nee, okay, gut. Kurzer Exkurs. Cage sagt vielleicht vielen noch irgendwas, hat ja so Kompositionen gemacht, die jetzt ein Blatt Papier mit ein paar Klecksen drauf dem Musiker geben und sagen, spiel mal, so ungefähr. Also die Musik befreit von der damals noch so sehr festgelegten seriellen Musik, diese aufgeschrieben bis ins Tausendstel. PPchen und FFchen und Kagel war jetzt jemand, der einen ähnlichen Ansatz, aber auf eine ganz andere Art hatte. Der ist so reingekommen ins Zimmer, das Radio läuft, der sagt, mach mal Licht aus und an. Jemand setzt sich an den Tisch, das Radio läuft und so. Das ist Komposition. Hat für mich den Begriff der Komposition unheimlich erweitert. Hab dann dazu geführt, dass ich heute jetzt sagen würde, alles ist Musik. Das, was wir hier machen, ist zwar ein Gespräch, aber ich nenne das jetzt einfach Musik. Das hat eine Dynamik, das hat einen Flow. Da quasselt jemand sich gerade in ein Solo rein. Da hört jemand, da ist jemand vielleicht die Pause, ja, und so. Und es gibt so viele neue Gedanken. Und dann habe ich darüber eine Examensarbeit geschrieben und habe mich in sehr steile Theorien gewagt, die ich so ganz spannend finde und fand fürs Leben.
Und hast damit ja auch bestanden.
Hab damit bestanden. Ich weiß noch, dass mein Tutor, glaube ich, war so mittelmäßig überfordert mit dem, was ich da. Also nicht nur ich war überfordert, sondern er, glaube ich, auch so ein bisschen. Also ich glaube, das war mehr so eine anerkennungsgute Note, die ich gekriegt habe.
Welche Note?
Das war eine 2 plus. Hat sich schwer getan, mir eine 1 zu geben. Ich habe ein ziemlich gutes Examen gemacht, muss man ja sagen.
Hört also sich auch, doch gut an, ja. Wunderbar.
Das war noch die schlechteste Note.
Du hast nach meiner Einschätzung viele Berg- und Talfahrten gemacht in deinem Musikerleben, aber es hört sich so an, als wärst du völlig mit dir im Reinen.
Tja, auf eine gewisse Art schon, aber ich glaube, weil ich die Ansprüche niedrig halte. Kann auch eine Schutzverhaltung sein, aber...
Ja, du wirkst ja zwischendurch auch immer sehr bescheiden. Du musst ja sofort runter dem...
Ja, weil ich finde das auch, wie soll ich sagen... Ich finde das, was ich mache, so selbstverständlich und alltäglich. Und ich lebe ja auch jeden Tag mit mir, schaue mich dann so an und denke, das ist nichts Besonderes, was ich mache. So, das wirkt von außen vielleicht so, aber ich finde, jede Biografie hat Respekt verdient. Also wenn ich jetzt auf meine gucke, warum mehr oder weniger als irgendwer anders? Ich halte das viel für Zufälle. Ich bin so ein bisschen mit mir im Reinen, was das angeht, dass ich jetzt nicht verzweifle und denke, boah, hetze mal. Da habe ich aber nicht. Aber ich habe Erfolge gehabt, aber ich habe auch kolossale Misserfolge gehabt. Und so in der Summe nivelliert sich das dann doch. Es ist ja immer so, man redet ja nur von den Erfolgen. Man könnte ja auch von den ganzen Misserfolgen des Lebens reden. Ich weiß, dass durch die Misserfolge lernt man sicherlich am meisten. Also ich kann sagen, durch meinen Scheitern habe ich mehr gelernt als durch die Erfolge.
Okay, aber es liest sich nicht so wie eine unerfolgreiche Biografie. Ja, weil dann wird ja nur gesammelt.
Also wenn du da irgendwas nachliest oder so, wo irgendwas steht, da steht natürlich das, was sozusagen die erfolgreichen Geschichten sind. Aber die ganzen Theaterproduktionen, die du nicht gekriegt hast oder wo du im Pitch warst und du hast es nicht gekriegt oder wo du... Ich habe zwar ein Studium geschafft, aber ich habe ja nicht erzählt, dass ich bei Gehörbildung Schwerpunkt irgendwie zweimal durch die Prüfung gefallen bin.
Das, bei Gehörbildung?
Naja, also ein Teil des Musikstudiums oder Kontrapunkt.
Bin in Statistik durchgefallen.
Ah, siehste. Endlich reden wir mal über die wichtigen Sachen.
Naja, aber beim zweiten Mal habe ich es dann geschafft.
Ja, ja, so ist es ja bei mir auch. So, und dann so. Also ich weiß das ja. Von daher im Reinen, aber weil ich irgendwie denke, ja gut, also kann auch alles schiefgehen.
Klar kann alles schiefgehen, aber du bist jetzt 64 und wirkst insgesamt trotzdem recht zufrieden.
Ja, wäre aber auch vermessen, wenn ich es nicht wäre. Ich glaube schon, dass es schlechtere Biografien gibt. Wobei ich immer denke, das, was du nicht beeinflussen kannst, das ist die Herausforderung. Das Schicksalhafte, die Dinge, die einem widerfahren, wo du nicht die Möglichkeit hast, noch irgendwas zu handeln oder irgendwas zu tun. Ich kann ja immer irgendwas machen. Wir sprachen halt drüber, läuft irgendwas nicht, naja, gut, okay, muss ich halt irgendwie was anderes machen. Und ich bin nicht ein Produkt, das ist auch ein Vorteil. dass ich mich immer hinter irgendwelchen Pseudonymen versteckt habe oder irgendwelche Biografie gemacht habe, wo ich unterschiedliche Sachen gemacht habe. Ich könnte ja auch das eine oder das andere machen. Mhm. Ich mache jetzt gerne, spiele gerne Kontrabass und spiele gerne Konzerte, aber ich jammer auch schon mal, wenn wir 10 Tage auf Tour sind und ich jeden Tag 400 Kilometer gefahren bin und wieder ins nächste Hotel und nichts ist immer so eindeutig da.
Warum steht überall Bassist, wo du doch Kontrabassist bist? Ich denke bei Bassist immer an
E-Bass. Ja, ich sage ja immer von mir, ich kann keinen E-Bass und das stimmt. Ich mach's schon mal gelegentlich bei Theater, mache ich schon mal E-Bass, aber dann muss ich mir das zu Hause alles reinüben, weil ich wüsste ja schon, wie es geht. Und dann nur so einfache Sachen. Also ich würde nicht von mir behaupten, E-Bassist zu sein. Gibt genug Kollegen, die beides spielen und je moderner oder jünger die sind, so in Anführungsstrichen, desto öfter sind die natürlich in beiden Bereichen zu Hause, weil die musikalische Entwicklung und auch die Ausbildung mittlerweile oft beides anbietet.
Ja. Wie alt warst du mit deinem ersten Kontrabass?
17, 18. Also relativ spät. Mhm. Ich habe wahnsinnig spät mit Musik angefangen und das war auch, ja, wie soll ich sagen, also dann fehlt einem so ein Stück dieser jugendlichen Erfahrung der Musikausbildung, die man vielleicht so in ganz jungen Jahren hat. Das ist, glaube ich, nochmal ein Vorteil, rede ich mir ein oder glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ich war relativ spät dran. Aber es hat irgendwie noch so einigermaßen gereicht.
Bevor du jetzt noch mehr sagst.
Nee.
Ich hätte früher anfangen müssen oder solche Geschichten.
Nee, ja, ich habe ja Fußball.
Machen wir an dieser Stelle mal eine Zäsur. Walli Böcker, ich fand es total schön, dass du hier warst und freue mich. Bin gespannt auf den Schnitt, den ich dann machen
Schneid
muss.
Schneid alles raus.
Ganz bestimmt nicht. Ich wünsche dir natürlich weiterhin auch viel Erfolg und ich sehe da aber gar keine Probleme. Du wirst das machen.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Herzlichen Dank für die Einladung und viel Spaß den Hörern beim Hören.
Genau. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war's wieder einmal für heute und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Reinhören. Informationen über Walli Böcker zum Nachlesen finden Sie auf unserem Blog und vor allen Dingen dort auch eine Hörprobe mit dem Titel Whistle Song. Für den nächsten Podcast haben wir ein Live-Event geplant. An einem Sonntag im Juni ab 17 Uhr in der Destille Düsseldorf mit allen bisherigen Protagonisten. Dieses bereits im Februar geplante Event mussten wir leider Corona-bedingt absagen, sind aber optimistisch, dass es dieses Mal klappt. Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch und bitten um Voranmeldung. Sie finden unseren Podcast auf allen prominenten Portalen, aber natürlich auch auf der Destille-Homepage. Auf dieser finden Sie zudem in den nächsten Tagen den exakten Live-Termin nach abschließender, vollständiger Rückmeldung unserer Interviewgäste. Danach geht es dann weiter wie gewohnt mit Gesprächen im und übers Netz. Sie verpassen keines unserer Interviews, wenn Sie uns abonnieren. Dies können Sie auf unserem Blog, auf allen Portalen mit einem Klick in die Wege leiten. Sie werden dann automatisch über die weiteren Folgen informiert. Unter der ebenfalls dort angegebenen Mailadresse können Sie uns auch gerne Anregungen, Hinweise oder Kritik zusenden. Wir freuen uns über Ihre Nachrichten. Bitte beachten Sie unser Spendenkonto. Vielleicht wollen auch Sie etwas zu unserem Projekt der Förderung von Künstlern und Künstlerinnen in Düsseldorf beitragen. Ich bedanke mich abschließend, wie gewohnt, bei der Technik und wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zum Termin vor Ort in der Destille. Sofern wir es technisch hinbekommen, werden wir diese Veranstaltung auch ins Netz stellen. Beste Grüße von Gerda Maiber.